Hallo zusammen, hier ist der blecherne Alex und das sind die Geräusche meiner Schmiede. Der donnernde Gasofen und das glühende Metall auf dem Amboss. Dieses Geräusch, das hören Schmiede seit Jahrtausenden. Es ist unverändert und wird sich auch niemals ändern und das ist auch gut so. Trotzdem gilt immer der Satz, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinen Podcast-Folgen. Euer blecherner Alex.
Hallo Leute da draußen, ich begrüße euch zum heutigen Podcast. Wir haben heute 31. August 2025. Die Folge soll heißen, Paul Gönz, ein wunderschönes Dorf in der Wetterau in Hessen und eine Radikalität, die mir innewohnt. Ich fange mal an. Es hat sich so zugetragen. Hatte ich früher eine Schulfreundin, ja, Namen nenne ich ja keine. Ja. Sie ist, war weggezogen in die USA. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute lebt sie jetzt wieder in Hessen, ja, bei ihren Eltern. Und ich bin ja Mitte der 90er weggezogen nach Bayern. Und jetzt hat sich so zugetragen, ne, über die sozialen Medien und so weiter, habe ich mitgekriegt hier. Paul Gönz hat Jubiläum. Jetzt habe ich vergessen, wie viel Jubiläum, ja. Tatsache ist, Paul Gönz hat Jubiläum, finden Party statt, kleine Kirmes und so weiter, ja. Da habe ich mir gedacht, hier, das ist ja die Gelegenheit. Das ist ja die Gelegenheit, um alle Brüder zu sehen, ne. Ich habe von dir erfahren, wer alles kommt, ja. Wer seine Ankunft alles angekündigt hat, ja, sage ich hier, das ist natürlich super hier. Da komme ich, ja. Habe ich in den Kalender geguckt, Mist, da habe ich Kurs, ja. Gut, vielleicht kriege ich es hin, habe ich gesagt, habe ich mit der Elke gesprochen und so, hier müssen wir ihn verlegen, hier, das ist wichtig, ja, findet nur einmal statt und so, ja. Ja, die Zeit ging ins Land, muss ich sagen, ne, und manchmal ist es ja so, ja, wenn die Elke mich ja dann an alles erinnern wird, ich würde ja alles vergessen, ne. So ein Mist, ja. Kriege ich gestern Morgen, kriege ich ein Foto zugeschickt über soziale Medien, ne. Meine Schulfreundin hier im Pulk mit den anderen, ne, die ich alles gern wiedergesehen hätte, habe ich das doch total vergessen, ja. Habe ich es total vergessen. Einfach nicht mehr dran gedacht, ja. Einfach nicht mehr dran gedacht. Ja gut, was sollst du machen, ja? Da hieß es hier, Schmitti, kommst du heute Abend? Heute Abend geht der auch noch, ne? Sag ja, oh, yo, Leute, ich habe ja Kurs und so weiter, ja. Habe ich Kurs, ja. Der geht aber nur bis mittags, ja, weil der erste Teil haben wir schon am Freitag geschafft und so. Aber das ist ein Mordsaufwand, ne? Da müsste ich jetzt ziemlich 1 Uhr losfahren, knapp 500 Kilometer, ja. Vor 2 Jahren, die meisten Leute wissen das ja nicht, hatte ich eine richtige Hefte Lungenembolie und so. Und ist jetzt immer so, wenn ich länger Auto fahren muss und so, muss ich mich immer spritzen, ja, damit ich keine Thrombose oder Lungenembolie und sowas kriege, ja. Und dann sage ich, komm, jetzt fahre ich da hoch, ja, Mordstress. Ja, kommt dann abends um 19 Uhr da an, dann gehen wir auf eine Party, können uns überhaupt nicht groß, und am Sonntag muss ich wieder zurück, weil am Montag habe ich wieder Kurs, sage ich, das ist mir jetzt zu stressig, ja. Ja, da fahre ich mit einem schalen Gefühl nach Hause und das ist mir einfach zu stressig, ja. Und habe ich gesagt, gut, müssen wir ein anderes Mal machen. Ne? Ich habe mir echt in den Arsch gebissen, ja. Ich habe mir echt in den Arsch gebissen, ja. Aber da haben die mir so eine Freude bereitet. Da haben sie gestern einen Videoanruf gestartet, ja. Da standen sie vor dem Haus, ja. Heute kann man das ja alles machen, Videoanruf und so. Ne? Da standen sie vor dem Haus, wo ich gelebt habe mit meinen Eltern und der Schwester und so, ja. Gießener Straße 15 in Paul Gönz, da stand ich, ja. Ich hatte immer den Nachteil, ja. Ich konnte nicht mit dem Bus fahren, weil ich musste Fuß zu meiner verhassten Schule, ja. Ich habe die Schule ja gehasst. Die meisten wissen das ja, ja. Also meine Freunde, so habe ich alle geliebt und so, ja. Aber die Schule habe ich gehasst, ja. Mein Gott, ging mir die Schule auf die Nüsse, ja. Und so auf jeden Fall haben sie einen Videoanruf gemacht, dann habe ich die alle gesehen und da war ich, habe ich an dem Abend da gesessen, habe Resümee passieren lassen und denke ich mir, ach, was war das, eine schöne Zeit und so, ja. Und wie gern hätte ich sie alle wieder gesehen, ja. Aber was sollst du machen, ja? Kannst nicht ändern, ja, ist passiert, ja. Habe ich Resümee passiert, habe ich gedacht, gut, rede ich heute mal drüber, ja. Ist ja immer so, die Leute, die noch nie von zu Hause weg waren, die werden sowas nachvollziehen können, ja. Aber wenn du mal rausgeschaut hast, ob du jetzt, was weiß ich, ein paar tausend Kilometer weg bist oder 500, spielt keine Rolle, ja. Wenn du mal weg bist von da, wo du groß geworden bist, ja, dann baust du eine neue Heimat auf, ja. Die Heimat ist immer das, für mich ist die Heimat das, wo die Familie ist, ne. Natürlich will ich immer da leben, wo meine Familie ist und so, ja. Paul Gönz bin ich aufgewachsen, ja. Tolle Erinnerungen dran, ja. Meistens tolle Erinnerungen und so, ja. Und dann ist man oft so ein bisschen, also mir geht's so, dann habe ich manchmal so ein schales Gefühl, ja. Denk mir oft, habe ich auch immer gesagt, würde ich heute nicht mehr machen. Und sag meinen Kindern auch immer, macht das nicht, ja. Entwurzelt euch nicht so, geht nicht so weit weg. Immer so, dass ihr euch immer mit euren Freunden treffen könnt und so weiter, ja. Damit ihr die erhalten könnt für später, ja. Das ist wichtig, ja. Würde ich heute so nicht mehr machen. Aber ist jetzt passiert, ja, kann man nichts mehr ändern, ja. In Paul Gönz war es so, ja. Wir hatten ja, also ich hatte ja viele Freunde und so früher. Heute bin ich eher so ein Einzelgänger, ja. Das hängt aber damit zusammen, dass ich halt auf Montage viel allein gearbeitet habe, ja. Auch so ein bisschen eigenbrötlerisch geworden bin, kann man so vielleicht sagen, ja. Und das ist einfach so, wir waren viel weg, ja. Wir waren viel in der Frankfurter Ecke, ja. Wir waren in Bad Nauheim gewesen, am Marktplatz und so, waren ein paar Lokalitäten, wo man es gut gefunden hat, ja. Ich war natürlich immer auf der Brautschau und so, war klar, ja. Ich hatte immer einen regen Wechsel. Und so, ich wusste halt nicht, wo ich mein Ei hinlegen soll, ja, und ich fand einfach Mädels immer so hübsch, ja, und konnte mich nie so richtig entscheiden, ja, und denk immer so oft dran zurück, ja, und wir hatten eine tolle Zeit, ja, und da hat sich zugetragen, hatte ich so einen alten Mercedes, ja, das heißt, meine Eltern hatten so einen alten Mercedes, hier ist ein 123er Mercedes in Rot, und da bin ich in Bad Nauheim gewesen, war mal weg. Und dann bin ich abends heimgefahren, es war nachts um 1 Uhr oder so, ja. Und dann gehe ich bei den Eltern an den Kühlschrank. Und da habe ich mir was zu essen rausgeholt. Und dann höre ich einen Riesenknall, ja. Draußen ein Riesenknall, ne. Ich gehe raus, ich denke, ach du liebe Scheiße, ja. Was steht denn da, das Auto so komisch an der Wand, ja. Da war das Dach geknickt und das Auto, hast du sofort gesehen, das Auto ist fertig, ja. Total Schaden, ja. Hinten sehe ich einen Typ weglaufen, ja. Ja, und dann sehe ich da gegenüber steht das Auto, was mir reingefahren ist. Und denke ich mir, was ist Scheiße, ja. Was ein Mist. Habe ich meine Eltern geweckt, ja. Meine Mutter total radiert, Vater war ein bisschen ruhiger. Und dann habe ich so gesagt, ja gut, muss Polizei und so kommen, ja. Und jetzt fiel mir so auf, Menschenskinder, wenn die Polizei kommt. Ich habe ja schwer trainiert, Krafttraining, ja, richtig Kraftsport, ja. Und wie ich so in meinem Leben bin, ja, so Halbgas gibt es bei mir nicht. Ich ziehe durch oder ich ziehe nicht durch. Ich mache alles ganz oder gar nicht. Das ist bei mir so. Das ist die Radikalität, die mir innewohnt. Ich bin ziemlich radikal in dem, was ich tue. Und Halbgas gibt es bei mir nicht. Auf jeden Fall habe ich natürlich mit ein paar Mittelchen nachgeholfen und so. Und die lagen natürlich in der Nähe, in der Tür vom Mercedes. Ja. Jetzt war ja die Polizei schon da und so weiter. Ja. Ach du liebe Scheiße, ja. Was ist so ein Scheiß, ja. Uiuiui, da habe ich das dem Vater erzählt, der Vater ist aus alle Wolken gefallen, ja, da haben wir erstmal die Tür leer geräumt, ja, die ganzen Ampullen und so weiter daraus, ja, das waren so Zeiten, ich will mich da auch nicht jetzt sagen, ja, das war alles scheiße und so, sondern das habe ich gemacht und das hat kein anderer zu mir gesagt, das habe ich selber gemacht und da war auch keine Schuld dran, mein Selbstbewusstsein war offensichtlich nicht so hoch, denn wenn man Selbstbewusstsein hat, hat man so ein Mist überhaupt nicht nötig, ja. Weil es gibt immer, wenn man andere Leute anguckt, man denkt immer als Kerl hier, bist du stark bemuskelt und so, oder bist du der Größte und so, und das ist alles Bullshit, ja. Das ist alles Scheiße, alles Schwachsinn. Und auf jeden Fall ist die Sache dann so gelaufen gewesen, das Auto hat man abgeschleppt, ja, und dann musste ich wieder von der Ende von der Mutter, musste ich hier zu meiner Lehrstelle fahren, hier zu Buß nach Butzbach, ja. So ein Mist, ja. Und dann kam es zur Gerichtsverhandlung. Bei der Gerichtsverhandlung kam raus, ja, das war ein Albaner, albanische Herkunft und die hatten ein Auto geklaut, die hatten keine Versicherung. Lange Rede, kurzer Sinn, keinen Pfennig habe ich gekriegt. Keinen Pfennig habe ich gekriegt. Hab aber deswegen nie einen Hass auf Menschen anderer Herkunft gehabt. Das ist ja Quatsch. Das war halt nur einer, ja. Das hätte jetzt genauso gut einer mit einem deutschen Pass sein können oder mit einem türkischen Pass, das ist alles scheißegal. Was mich am meisten geärgert hat, dass der mich dann in Zukunft immer, wenn ich dem begegnet bin, auch noch gegrüßt hat, ja, und immer so feine Klamotten anhatte, ja. Aber irgendwann habe ich mal gesagt, okay, habe ich ihm mal gezeigt, es gibt auch einen größeren Bären, ja. Ist alles lange her, kann man heute drüber reden, ja. Und es waren so Zeiten, wir hatten eine Kaserne in Polgöns. Also die hat zur Kirchgöns gehört, das war die Eierskaserne. Vor der Eierskaserne war das Gromski. Das war so ein Laden, da konnte man viel einkaufen. Viel einkaufen. Vom Messer, von der LP bis zum Benzintaschenofen, Feuerzeuge und Band-T-Shirts, alles Mögliche gab es da. So Läden, wo es leider heute nicht mehr gibt, weil ja heute fast alles verboten ist. Da tut mir die Jugend manchmal so ein bisschen leid. Die dürfen ja nichts. Ja. Wir hatten das auch alles. Wir haben niemanden verletzt, außer uns selber manchmal. Auf jeden Fall hat man da den Laden und daneben war da so eine Kneipe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich kann auch einen Quatsch erzählen, aber ich glaube, sie hieß Brickhouse. Ja. Und daneben war ein Imbiss. Da hat die Mutter von meinem Kumpel, der neben mir gewohnt hat, hat da gearbeitet. Und da gab es so, die Amerikaner waren ja ein bisschen speziell, muss man sagen. Ja, da gab es so ganz andere Sachen wie bei uns. Ja. Da gab es Pommes mit Champignonsauce und was weiß ich alles, was da gab. Ja. Und im Brickhouse, da habe ich öfter mal hier meinen ersten Whisky getrunken und so. Und da hatten wir echt eine schöne Zeit, muss man echt sagen, viel mit Amerikanern. Und ich hatte auch amerikanische Freunde. Ja. Und einer meiner besten Freunde war der John. Mit dem John habe ich heute noch Kontakt über die sozialen Medien und so. Der John ist aber 1995 ist er zurückbeordert worden in die Staaten. Und dann haben wir uns da nicht mehr gesehen. Aber Kontakt haben wir. und schreiben uns ab und zu mal. Und wir waren viel unterwegs, irgendwas haben wir Scheiß gebaut, ja. Da war er mal in so einem Einsatz damals in Jugoslawien, war er ein halbes Jahr weg. Und dann kam er wieder und das Erste, was er gemacht hat, hat er erstmal so ein Pickup gekauft, ja, so ein Toyota Pickup, ja. Die Amis haben ja immer das Geld auf den Kopf gehauen, ja. Zweimal im Monat Sold kriegt, Anfang und Mitte, und dann haben sie das Geld auf den Kopf gehauen und dann hast du keine mehr gesehen. Und hat er sich den Pickup gekauft, da sind wir hier durch den Gambara-Waldzimmer gepäst und so hier. Und dann hat er sich fast auf die Seite gelegt hier. Wir haben uns fast überschlagen. Wir sind auf zwei Rädern seitlich in so ein Maisfeld rein. Und ich habe den Stift in der Hose gehabt, ja. Ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Wir waren zu dritt, ja. Und der John, der fand das so cool, sagt er, gleich nochmal, ja. Hat er gleich nochmal gemacht, ja. Da ich mir, ach du liebe Scheiße, der ist ja total verrückt, ja. Haben wir schöne Sachen, habe ich schöne Erinnerungen, ja. Wir haben schöne Sachen gemacht, muss man echt sagen, ja. Wir waren viel draußen, ja. Wir haben es auch krachen lassen. Wir haben es richtig krachen lassen. Ich weiß noch, da waren wir hier auf Feier, hier im Club in Using. Weiß nicht, ob es den heute noch gibt, ja. Da war so ein Club in Using, da war hier irgendwas mit Wasser, Beach Party oder irgendwas. Der John war da, ich war da, ein paar andere Kumpels waren da. Und dann hieß es irgendwann, gegen Mitternacht hat der DJ gesagt, wer zuerst mit der Unterhose in den Pool springt, der kriegt einen ganzen Abend für sich und seine Kumpels frei Haus. So schnell konntest du gleich gucken, da hatten der John und ich das falsch verstanden und sind beide nackt in den Pool reingesprungen, ja. Und dann hing man dann, die nächste Zeit hing ein Foto von uns, wie man gerade in den Pool springt, hing da immer an der Wand, ja. Na, auf jeden Fall hat man das dann gewonnen, ja, und dann war der ganze Abend umsonst. Haben wir schöne Sachen gehabt. Oder einmal war mal ein Wetzlar gewesen in so einem Club. Und der John hat wie immer übertrieben. Da hat er so Knicklichter mitgenommen von der Army und so, ja. Und hat die aufgebrochen in seinen Mund rein. Hat er immer die Mädels erschreckt und so. Dann war ihm kotzübel, hat er gespieben draußen und so. Haben wir lustige Sachen erlebt. Sind so Sachen, die habe ich mir behalten. Es sind so viele Sachen passiert. Aber dann kam irgendwann der Zeitpunkt, John kam an einem Montag, hat gesagt, Schmitty, tut mir leid, ich muss zurück. Und Mittwoch war er weg. Ja, das ging ganz schnell. Ja, ich habe sogar fertig gemacht, zum Flughafen zu fahren. Das war mein bester Freund, muss ich echt sagen, ja. Zum damaligen Zeitpunkt, da war er weg, ja. Dann hatte ich so ein Loch, da hatte ich so ein richtiges Loch, wo der dann weg war. Ich habe immer viel trainiert, ja, in den Sommerferien oder wenn ich Urlaub hatte und so, ja. Dann habe ich sogar manchmal zweimal am Tag trainiert, morgens und abends. Meine Mutter und meine Schwester haben mir mittags teilweise das Essen gebracht in so einem Thermotopf. Ja. Ich habe ja Putenfleisch gefressen ohne Ende. Alles gedünstet, ohne Gewürze und so ein Mist. Ja. So ein Scheiß will ich heute gar nicht mehr machen. Ja. Bis heute esse ich keine Pute mehr. Mit Pute kannst du mich ja jagen. Ja. Also wenn ich irgendwo hingehe, da gibt es Pute, da kriege ich einen Vogel. Das ist ja so trocken. Ja. Das hasse ich. Ja. Ich brauche einfach ein bisschen Fett, muss da jetzt ran und es muss gut schmecken. Und die Zeiten sind vorbei, ja. Und da haben wir viel trainiert, ja. Ich habe immer übertrieben. Ich habe immer Vollgas gegeben. Bei den Kniebeugen immer noch einen mehr drauf, ne. Ich weiß, viele glauben das ja nicht und so, ja. Viele glauben das nicht, wenn ich das heute so erzähle, dass ich mal mit knapp 300 Kilo Kniebeuge gemacht habe und das ohne Polster im Nacken, ja. Weil Polster im Nacken sind nur für die, wo nicht genug Nacken haben. Haben wir mal gesagt. Also wer genug Muskeln im Nacken hat, der braucht kein Polster. Da macht man die Kniebeuge auch so, ja. Fakt ist, lange Rede, kurzer Sinn, heute habe ich künstliches Kniegelenk, ja, das hat man da davon. Ja, mit 29 Jahren habe ich die erste Schlittenprothese gekriegt, da habe ich schon in Bayern gelebt. Ja, habe ich mir das ganze Knie zerschossen, ja, das war auch der Grund, warum man mich nachher bei der Bundeswehr ausgemustert hatte. Das war auch so ein Ding. Alle meine Kumpels waren ja älter und die waren alle schon bei der Armee gewesen. Ich hatte keinen Musterungsbescheid, da habe ich die Armee angeschrieben, da laden die mich ein zur Musterung nach Gelnhausen und da rufen die Typen vor mir auf mit dem Ton, wo ich mir gedacht habe, oh Schmidi, hast einen Fehler gemacht. So lässt er mit dir aber nicht reden, ja, habe ich mir so gedacht. Auf jeden Fall rufen die mich auf, ganz nett und alles. So, da komme ich da rein, da sagt die Ärztin zu mir, Herr Schmidt, Sie humpeln, Sie haben was mit dem Bein. Sag ich, was mit dem Bein? Ich bin topfit, ich mache siebenmal die Woche Sport, Krafttraining, dann habe ich zwischenzeitlich schon mit dem Boxen angefangen gehabt und was weiß ich alles. Und dann sage ich, ja, will die mir erzählen, dass ich nicht fit bin, ja. Da habe ich so einen Schein gekriegt, muss zum Röntgen, war ich ausgemustert, ja. Und die hatten recht. Ich habe einfach das Knie kaputt gehabt. Und dann sagen meine Kumpels, ja klar, Schmidt, du drückst immer das Bein nach innen beim Training und so. Sag ich, ja gut, kann man nichts machen. Das war dann so die Zeit, wo dann bei mir schon die Wende kam. Mir war langweilig, ja. Der John war weg. Ich war so ein bisschen zerrissen auch. Und ich wollte mal was erleben. Ich war zwar viel feiern und so, aber irgendwie war mir das so alles langweilig, ja. Ich habe Freundin gehabt und alles, ja. Immer wieder mal. Auch mal eine längere, aber das ging dann in die Hose und so, ja. Und dann war ich mal wirklich so, dass ich so unabhängig war. Und da sage ich, jetzt könntest du mal irgendwie was ändern, ja, mal was erleben. Und dann war so mir die Entscheidung, ich weiß jetzt, seit frühester Jugend fand ich immer Russland so cool, ja. Hier Sibirien fand ich super. Und dann hat die Firma Shell, hat damals so Pipeline-Monteure gesucht für Sibirien und so. Und dann habe ich mich da gemeldet Und dann wurde ich da eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Und hat das mein Vater gespannt und hat gesagt, hier, mach das nicht, du entwurzelst dich, du hast irgendwann keine Leute mehr und so. Und wir suchen einen Monteur in Bayern für die Milchautos und so. Und dann machst du mal das und so. Sag ich, ja, hauptsache mal weg, ja. Dann habe ich das gemacht und dann ging das relativ schnell. Ja, bin ich noch ein paar Wochen mit meinem Vater mitgefahren oder 2 Monate oder so. Und dann bin ich nach Norddeutschland gezogen zum Anlernen, wo der Hersteller ist. Und dann bin ich nach Bayern gegangen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Weil ich weiß noch, in meiner Kindheit kann ich mich erinnern, mein Vater hat erst ganz spät erfahren, dass mein Opa, also sein Vater, ein Haus in Südfrankreich hat. Das hat er ganz spät erfahren, in den 70er Jahren erst. Und ich weiß nicht, warum das so war. Das kann man immer schlecht nachvollziehen, ja. Auf jeden Fall waren wir mal im Urlaub im Lenggries. Ah ja, in Bayern, in Oberbayern ist das, ja. Und das ist bei mir hängen geblieben. Das war so ein richtig schöner Urlaub. Da wurde geschuhplattelt und der Bauer war so nett und ich hatte ein kleines Messerchen und so und ich habe da mitgeholfen. Ich fand das super, da habe ich mich immer dran erinnert. Und ab da, wo wir wussten, der Opa hat ein Haus in Südfrankreich, waren wir nur noch Südfrankreich. Nähe von Nizza und so, waren wir in Frankreich. War auch cool. Aber da habe ich mir so gedacht, ich gehe nach Bayern. Lenggries ist bei mir so hängen geblieben. Da habe ich so auf die Karte geguckt und habe mit dem Vater gesprochen und so. Und dann sagt mein Vater immer so, das Allgäu ist auch cool. Man sagt immer Bayerisch-Sibirien, ja, ist auch kalt. Stahlblauer Himmel und dann ist arschkalt im Allgäu. So ein besonderer Menschenschlag, viel Schnee und so. Dann sage ich, gehe ich ins Allgäu, ja. Da habe ich gesagt, gehe ich ins Allgäu. Und da habe ich mir, da war mal, bin ich ziemlich schnell ins Allgäu gelandet, muss ich sagen. Nach Hawang, ja, neben der Molkerei habe ich gewohnt, ja. Neben der Molkerei war natürlich für die Molkerei super, für mich scheiße. Ständig hat irgendjemand klingelt, ja. Weil ich war ja Bereitschaft rund um die Uhr, 24 Stunden, 7 Tage die Woche war ich erreichbar, weil Milch muss ja weg, ist ja kein Gießlaster, ja. Die Milch muss immer geholt werden. Auf jeden Fall bin ich da runtergezogen und habe dann erstmal mein Auto angemeldet. Und dann war ich erstmal total geschockt, ja. Da kriege ich Kennzeichen MN. Mindelheim, Unterallgäu. Da sage ich, ach du liebe Scheiße, ich bin ja gar nicht richtig im Allgäu, weiß ich noch, habe ich mal Mutter angerufen hier. Sage ich, Mama, Ich bin überhaupt nicht richtig im Allgäu. Ich bin im Unterallgäu. Ich bin hier Oberallgäu, Ostallgäu und so weiter, richtig an den Bergen, aber ich war noch ein bisschen weit weg. Ja, ist auch nur ein Kennzeichen. Aber damals hat mich das so ein bisschen bewegt, muss ich sagen. Ja, wirklich. Auch wenn man drüber lacht, ja. Für mich war das nicht so richtig. Ich wollte so richtig in die Berge, ja. Und die Berge waren für mich, wo ich ins Allgäu gezogen bin. Ja, das war so ein richtiger, ein Kulturschock kann man nicht sagen. Sondern es war wunderschön, aber es war auch sehr speziell. Und ich kann immer sehr davon reden, was Einsamkeit bedeutet. Denn ich war sehr einsam die erste Zeit. Ja. Ich war getrennt von der Familie. Ich war getrennt von meinem Freundeskreis, was sich immer mehr rauskristallisiert hat. Wenn ich mal am Wochenende nach Hessen gefahren bin, hatten immer weniger Leute irgendwann Zeit. Und irgendwann habe ich es gelassen. Ja. Weil irgendwie habe ich gemerkt, das ist halt einfach dann aus den Augen, aus dem Sinn. Da ist manchmal was dran, auch wenn es schade ist. Ich hätte es manchmal länger gepflegt, aber es gibt bis heute nur ein paar, wo mich besucht haben und so weiter hier in Bayern. Das kannst du wirklich an einer Hand abzählen. Und das ist halt so. Der, wo geht, muss damit klarkommen. Es gibt ganz wenige, wo das auf Dauer schaffen. Na, auf jeden Fall war ich dann im Allgäu und war ziemlich einsam am Anfang. Ja, ich war viel unterwegs, ja, viel mit Älteren zusammen, mit Landwirten vor allem, mit Landwirten. Und ich muss sagen, wo ich hier runtergezogen bin, war ich ein bisschen oberflächig. Ja, ich habe gedacht, hier ein richtiger Kerl. Bist du massiv und hier wie früher schwer trainiert und so. Und da habe ich gelernt, hier, die sind alle anders. Die sind total bodenständig, die haben das alle gerade nötig. Die sind ganz anders. Da hatte ich erstmal meine Schwierigkeiten, persönlich mich damit abzufinden, weil ich auch gemerkt habe, am offensten sind die älteren Menschen und die jungen Leute sind oftmals so ein bisschen verschoben. Ja, genau andersrum, wie man es oft denkt. Oft sind die Älteren die Offenen. Das ist heute noch manchmal so. Jugend ist oft manchmal ziemlich verschoben und denkt, wie offen sie sind. Dabei sind sie gar nicht offen. Sie sind manchmal ziemlich eingefahren in ihren Ansichten und die Älteren sind meist die offeneren Typen. Deshalb wird es immer so bleiben, ja. Die jungen Leute denken oft, sie sind so offen, aber sie sind gar nicht so offen. Aber was mir auch aufgefallen ist in Bayern, es gab überall halbe Hähnchen und Maultaschen und was auch immer, ja. Und ich habe gesagt, Mensch, als Kinder hätte ich mal Lust auf Mettbrötchen. Ein Mettbrötchen. Es gibt aber kein Mett in der Gegend, wo ich wohne. Oder ganz Bayern isst man eigentlich nicht so Mett. Das ist hier nicht so angesehen, dieses Mett. Und das habe ich ja wirklich vermisst. Und wenn ich heute irgendwo hinfahre, ob das nach Hessen ist oder nach Norddeutschland oder in die ehemaligen Bundesländer, also in die ehemalige DDR, nach Ostdeutschland, dann immer das Erste, was ich mache, da musste ich immer schon lachen, da hole ich ihm erstmal einen Pfund Gehacktes und ein paar Brötchen und ein Zwiebelchen und dann gibt es erstmal Mettbrötchen, ja. irgendwie ist das ja cool, weil dann kann ich mich darauf freuen. Wir waren ja letztes Jahr, waren wir in Butzbach gewesen. Die Elke und ich haben uns mit jemandem getroffen, haben wir Material geholt für meine Schmiederei und so, ne? Panzerplatten, Sturmgeschütz, Panzerkampfwagen, 5 Panther und so haben wir geholt, um Messer draus zu machen und so. Und da war ausgemacht, wenn ich da hochkomme, er bringt Mettbrötchen mit. Und da stehen wir da, ne, an der Halle und so, und er kam ein bisschen zu spät und so. Und dann hat sich rausgestellt, warum er zu spät ist. Ne? Die Metzgerei, wo er Mettbrötchen holen wollte, hatte Betriebsferien. Dann ist er noch weitergefahren und die hatten Pleite. Und dann war er halt beim Bäcker ein Stückchen mitgebracht. Hat er mir so erzählt, da sage ich, ja gut, wir fahren ja dann nach Butzbach. Wir haben ja in Butzbach übernachtet, im Deutschen Haus, musst du überlegen. Ich komme ja aus Burgenz und heute habe ich die Verwandtschaft nicht mehr so da unten, ja. Und dann musste ich im Deutschen Haus übernachten, ja. Und ich hatte auch keine Zeit, jetzt meine Schwester so zu besuchen, weil wir haben ja wirklich Material geholt. Abends haben wir uns noch in Butzbach mit der Schwester getroffen, haben wir schön Pizza gegessen, gegenüber vom Kino in der schönen Pizzeria. Wenn du vom Kino stehst, die rechte, die kleinere. Fand ich früher schon geil, war jetzt immer noch super. Und dann habe ich gesagt, gut, wir fahren ja später nach Butzbach und hol ich mir da ein Mettbrötchen. Und dann bin ich hier mit der Elke, bin ich ans Hotel gefahren, haben eingecheckt und so und sage ich, jetzt Elke, jetzt geht's ab in die Stadt, jetzt hole ich mir ein Mettbrötchen. Und dann bin ich da in die Stadt rein, wo ich früher wusste, wo der Metzger ist und so, dann laufe ich dahin und sage, scheiße, hier ist kein Metzger mehr, ne. Sag ich, ach du liebe Scheiße, ja, jetzt geht der schon wieder los, ne. Und dann sage ich, gut, gehen wir zur nächsten Metzgerei da vorne, sage ich, da ist ja auch keine mehr, ne. Dann kommt einer, sagt, wie kann ich denn dir helfen? Da sage ich, ich brauche Mettbrötchen. Sagt er, du, da hast du hier keinen Erfolg, ne? Da musst du rausfahren an der Rewe, ja, wir haben hier keinen Metzger mehr. Sag ich, so ein Mist, jetzt habe ich ja im Hotel schon geparkt, ich bin ja schon 6 Stunden Auto gefahren heute, ich habe keinen Bock mehr zum Fahren und ich will in so einen Discounter, ja, so ein Mettbrötchen holen, ja, sondern ich wollte jetzt beim Metzger und sage, gut, dann halt nett. Und dann habe ich mich gefreut, sage ich, ja, Glück, morgens beim Frühstück vielleicht, hier, da gibt es vielleicht Mettigel oder so, habe ich mir gedacht, ne. Da habe ich gesagt, weißt du was, wenn es jetzt kein Mettbrötchen gibt, dann soll es halt so sein. Ja? Da sage ich, da gehen wir jetzt aber in die nächste Bäckerei und holen wir uns einen Streuselkuchen. Ja? Da gehe ich da rein, da sage ich, ich hätte gerne einen Streuselkuchen. Der ist ausverkauft, sagt sie. Da sage ich, jetzt geht's aber los, sage ich zu Elke. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Ist mir jetzt scheißegal, ja. Dann holen wir halt einen Bienenstich, ja. Also habe ich an dem Tag weder Streuselkuchen noch Mettbrötchen gekriegt. Abends waren wir schön essen mit meiner Schwester und so. Haben wir schön Pizza und Salat gegessen, war ein schöner Abend und so. Ja, später sind wir ins Hotel. Morgens ich voller Vorfreude in das Frühstücksräumchen gegangen. Und natürlich kein Mettigel, kein Mett, kein nix. Ja. Sag ich, scheiße, so ein Mist. Da sagt die Elke, komm mal hier, komm mal gucken. Ne? Da war das ein Topf, da mach ich den Deckel auf, da bin ich bald hinten überkippt. Ja. Was hat's gegeben? Bayerische Weißwurst. Also da musste echt... Also da fährst du nach Hessen, ja, und dann gibt's da bayerische Weißwurst und die lag schon so lange im Wasser, da war die Haut schon gelb, ja. Also so leicht gelblich war die von der Dings, das siehst du bei uns halt nicht, ja. Bei uns sind die halt ganz frisch gemacht und man sagt immer, die sollen 12 Uhr Leute nicht hören, ja. Und auf jeden Fall, sage ich, jetzt fährst du hier nach Hessen und dann gibt's hier bayerische Weißwurst, da brichst du echt ab, ja. Und dann muss ich immer sagen, das ist sowas, was ich auch im Allgäu vermisst habe. Bis heute habe ich mir oft gedacht, wenn es mit der Selbstständigkeit irgendwann nicht mehr funktioniert, ja, mit der Schmiederei und so, habe ich immer zu Ende gesagt, hier, weißt du was, eine Imbissbude müssten wir aufmachen. Was war ich als Monteur unterwegs, ja, in Deutschland oder auch in Nachbarländern und so, ja, in Österreich, in der Schweiz, ja, und so weiter, in Holland und überall gibt es Imbissbuden, ja. Currywurst, ja, mit richtiger Soße, ja. Ich meine hier nicht mit Ketchup und so. Richtige Soße, verschiedene Schärfegrade und schöne Pommes bei und Schaschlik und was halt bei der Imbissbude es gibt. Schöne Hamburger und so. Und das, bis heute denke ich mir, Mensch, das wäre die Marktlücke, ja. Was habe ich mir in Bayern oft gedacht, was wäre jetzt so eine schöne Currywurst, was Schönes? Und es gab es einfach nicht. Und da sage ich, Mensch, man müsste sich irgendwo hinstellen mit der Imbissbude und da hätte man doch die LKW-Fahrer auf seiner Seite. Bis heute denke ich mir das oft. Da sehe ich mich in der Imbissbude stehen, hier schön dreckig, speckig und verkaufe hier Bratkartoffeln, Schaschlik, ja, Currywurst, Pommes und mehr braucht es nicht. Ja. Und die, wo vegan leben wollen, die gehen halt woanders hin, essen hier Veggie-Zeug, aber ich verkaufe hier richtig schöne Currywurst. Ja. Currywurst, Kartoffelsalat, Schaschlik, paar Frikadellen bei und so. So die einfachen Sachen, sage ich, das mache ich vielleicht irgendwann nochmal, ja. Habe ich mir so gedacht, aber keine Ahnung. Jetzt läuft ja die Schmiederei ganz gut und so, bin ich ganz gut und ich weiß nicht, ob ich wirklich den ganzen Tag in der fettigen Imbissbude stehen will. Aber wie gesagt, ich vermisse das so ein bisschen. Das gehört für mich zur Kultur dazu. So bin ich auch groß geworden und das vermisse ich. Das muss ich echt, muss ich sagen. Und Was mir hier im Allgäu so gefallen hat, war das Ursprüngliche. Das Ursprüngliche, die Natur. Ich rede jetzt von Natur. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Parks und irgendwelchen Städten, wo man sagt, man geht heute mal in die Natur, sondern das sind ja Parks. Das ist ja keine Natur. Da ist auch schön, ja. Da fliegen die Schwäne rum, da kommen hier die Enten, kommen da angewatschelt und was weiß ich alles. Aber das ist eben keine Natur, das ist angelegt. Ich mag die Natur. Und ich mag die Menschen in der Natur, die dort leben, mit der Natur. Das mag ich. Dieses Ursprüngliche, das habe ich als Kind schon gemocht. Dieses Ursprüngliche, ja, dieses Echte, das ist so mein Ding. Und das ist auch bei mir beim Schmieden so. Das ist ja ein ehrliches Handwerk. Ja, ich erarbeite mit meinen Händen ein Stück, was den Menschen eine Freude bereitet, denen es gefällt. Die Woche habe ich zum Beispiel bei den sozialen Medien, habe ich so ein neues Video gedreht und so, und dann hat einer irgend so ein Vollpfosten, hat mir einen Kommentar drunter geschrieben, die Messer, die sind ja furchtbar und so weiter. Und da sage ich, mein Gott, denke ich mir, du Vollpfosten. Wenn es dir nicht gefällt, google halt einfach woanders, was dir gefällt, kaufst du, was dir nicht gefällt, googelst einfach weiter und halt einfach die Schnauze, ob dir was gefällt oder nicht. Musst du nicht immer einen fertig machen und immer beleidigend sein. Und dann selber ein Profil haben, wo er überhaupt nichts teilt. Also selber hat er ein Profil, wo er überhaupt keine Beiträge und nichts hat, aber andere kritisieren. Das sind ja für mich die minderwertigsten überhaupt, es gibt die mit dem weißen Zeug, was ich im Mundwinkel sammelt. So richtig ekelhaft ist das, ja. Selber nichts auf der Pfanne haben, selber nichts preisgeben von dir selber, ja. Ein Profil mit null Kommentar, also mit null Beiträgen, aber andere Leute kritisieren. Sowas habe ich ja gern, ja. Also die Leute, die habe ich ja echt, also das ist ja für mich, das, da habe ich überhaupt keine Beschreibung für. Und jetzt sagt man natürlich, die Kommentare, die müssen an dir abprallen und so. Ja, die prallen aber an mir nicht ab. Weil ich bin ja ein Mensch, ich habe meine Ecken und Kanten, ich bin aber trotzdem ein Sensibelchen, ja. Ich mag das natürlich nicht, wenn ich kritisiert werde. Und wenn du keine Ahnung hast von Handwerk, dann halt einfach mal die Schnauze, ja. Weil meine Messer sind ja ein Stück Handwerk. So wie es mag, ursprünglich. Die Handarbeit soll man sehen. Meine Messer gehen danach nicht durch irgendwelche Planschleifer oder irgendwelche Schlichthämmer gehen da drüber, damit sie alle glatt sind. Weil das kannst du alles in den großen Warendiscounter kaufen. Massenhaft, die sehen alle gleich aus. Das kann jeder kaufen. Und was weiß ich alles, so mache ich ja nicht. Ich mache Handwerk und das sieht man und das soll man sehen. Und ich verarbeite ja historische Stähle und das soll man auch sehen, dass das historische Stähle sind. Weil klackte Bügel kannst du überall kaufen. Und wenn es dir nicht gefällt, geh einfach weiter zum nächsten und dann kaufst du dir da dein Zeug. Ja? Ich sehe doch so oft, sehe ich irgendwelche Sachen am Tag. Ob das bei den sozialen Medien ist oder sonst wo, mir nicht gefallen. Denke ich mir, gut, jeder hat einen anderen Geschmack. Hauptsache einer macht was und ich muss das ja nicht kaufen. Ich habe ja die Freiheit, ich kann ja woanders kaufen. Und das ist was, was ich immer bemängeln muss heute. Es gibt einfach ein Riesenangebot an Waren und es gibt immer weniger Handwerker wie mich. Dadurch wird oft nicht mehr erkannt, was richtiges Handwerk ist und was Handwerk ist. Und man kann über die Medien, über Werbung viel machen. Ja? Man kann zum Beispiel sagen, das ist der beste Schliff, das ist das Beste, das ist das Beste. Ja? Aber es gibt eben nie das Beste, sondern der eine braucht das, der andere braucht das. Der eine hat gern so einen Griff, der andere so einen Griff und es gibt eben kein Teil, ob das ein Messer ist oder ein Instrument, wo jedem passt. Es mag meinetwegen bei den Instrumenten Gitarren geben, die kosten 10.000 Euro und dann kommt einer und sagt, die Gitarre für 100 Euro, die hört sich bei mir besser an und fühlt sich besser an und kauft das halt die. Das muss jeder selber wissen. Der eine kauft sich das, der andere kauft das. Wichtig ist immer, wenn ich selber nichts auf der Pfanne habe und wenn ich es nötig habe, andere zu kritisieren, dann bin ich ja schon eine arme Sau. Ne? Und ich bin ja lieber keine arme Sau. Ich bin lieber ein offener Kerl, der gemocht wird von den Leuten. Und was ich persönlich auch in meinem Berufsleben so erlebt habe, ne, da wird viel über andere geschimpft und so. Ich habe oft mit Führungskräften zusammengesessen und so und da haben die immer erzählt, ja, das ist ja auch ein Vollidiot und das ist ja ein schlechter Monteur und kannst du das nicht übernehmen und so. Und da habe ich mir immer so gedacht, ich habe immer eine andere Denkweise gehabt. Ich habe immer gedacht, wenn der so bei mir über andere spricht, ja, wenn ich jetzt da bin, spricht er auch so über mich. Er ist einfach eine Lusche und er wird immer eine Lusche bleiben, weil ein richtiger Kerl und eine richtige Frau haben sowas überhaupt nicht nötig. Und ich habe mich immer lieber mit Menschen abgegeben, denen ich vertrauen kann und der mir nicht gut tut, von dem trenne ich mich. Das habe ich ja immer meiner Mutter und so versprochen, dass ich aufpasse. Nachdem ich ja manchmal gestrauchelt bin in meinem jungen Erwachsenen-Dasein, bin ich gestrauchelt und habe Mist gebaut. Und da habe ich immer versprochen, ich passe auf, mit wem ich mich umgebe und schaue genau hin und ich bin jemand, wo erstmal Distanz mag. Ich bin jetzt keiner, wo jetzt jeden Fremdling automatisch umarmen will. Ich weiß, man macht das heute überall. Aber das ist so eine Oberflächlichkeit. Ja? Meine Zuneigung musste dir erarbeiten. Und ich bin grundsätzlich, wenn mir jemand von Anfang an zu freundlich gegenübersteht, gehen bei mir alle Alarmglocken an. Weil ich habe so oft erlebt, dass es dann nachher nicht so ist. Es gibt eben Schwätzer und es gibt Macher. Und ich bin Macher und ich schaue genau hin. In meinen Kursen habe ich so viele Menschen, ja, jeglicher Couleur, was ihr euch vorstellen könnt. Ja. Alle Berufsgruppen, alle Stände kommen bei mir. Und ich habe eben erfahren, dass du nie weißt, wer vor dir steht, dass du oft eine vorgefertigte Meinung hast, auch ich manchmal, ja, obwohl ich mich da versuche, immer von zu befreien, von diesem Schubladendenken. Aber manchmal hast du so eine vorgefertigte Meinung, auch ich, und musst dich dann einfach umentscheiden. Du musst einfach denken, oh, da lagst du falsch. Man muss einfach manchmal in der Lage sein zu sagen, ich lag hier einfach falsch. Das, was ich jetzt immer so gemacht habe, das war einfach gar nicht richtig und dem ist nicht so. Das lerne ich durch meine Kurse. Das lerne ich, das lehrt mich, über den Tellerrand hinauszuschauen. Dass es manchmal Menschen gibt, die so unscheinbar sind und Großes vollbringen. Und dann gibt es so Leute, wie ich früher, so ein bisschen die Poser waren im Prinzip. Ja? Ein bisschen, ich glaube, ich war ein netter Typ. Und ich kam auch ein bisschen an bei den Frauen, habe ich so einen Eindruck. Ja? Ich hatte auf jeden Fall keine Schwierigkeiten, eine zu finden. Aber ich habe oft was vorgemacht. Und das ist was ich heute nicht mehr machen will. Ich sage immer, bleib immer ehrlich und spiele nicht. Denn das merken die Leute irgendwann. Du kannst den Leuten was vormachen und du kannst sagen, das habe ich schon gesehen und das habe ich gesehen. Wenn du dich länger kennst, wird das aber bald rauskommen, aus welchem Hund du geschnitzt bist. Und dann entscheiden die Leute irgendwann, ob sie mit dir weiter was zu tun haben wollen oder nicht. Du kannst kurzfristig was vorposen. Ja, und dich zum Großen machen, aber auf Dauer ist das wie im Berufsleben. Ich habe zu meinen Kollegen und so habe ich auch mal gesagt, weißt du, ihr könnt immer schwätzen, ihr seid die Größten und was ihr schon alles könnt und so. Und die ganzen, was in dem Berufsleben immer so die Voraussetzungen waren, ne? Frisch rasiert, die saubere Arbeitshose, gepflegtes Auto und so, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Sondern wenn du beim Kunden bist und du bist nicht in der Lage, die Maschine zu reparieren, dann kommst du nicht mehr. Deswegen zählt auf Dauer nur Ehrlichkeit und Leistung. Weil ja viele heute mal sagen, diese Leistungsgesellschaft und so weiter, ja, so, ich bin ja selber auch so, ich muss mich da mal outen, ja. Wenn angenommen, ich habe daheim die Waschmaschine kaputt und dann kommt ein Monteur und ich bin jetzt auch 26er Monteur gewesen und mir machst in der Beziehung nichts vor und ich merke, der hat überhaupt keinen Bock. Oder der weiß ja jetzt nicht, wen er vor sich hat. Der kommt ja zu mir, dann sieht er mich vielleicht da im Trainingsanzug, denkt, was ist denn das für einer, ja? Und dann denkt er vielleicht, ja gut, dann kann ich den mal vormachen. Jetzt weiß er ja gerade, dass ich aus dem Geschäft bin und genau weiß, was er mir erzählt. Und deswegen weißt du nie, wen du vor den hast. Und auch ich möchte ja, dass ein Monteur kommt, wo nicht zu viel Quatsch, sondern die Waschmaschine so schnell wie möglich repariert, dass ich so wenig wie möglich Kosten habe. Ja, versteht ihr, was ich meine, hoffe ich. Das ist einfach so ein Ding von Ehrlichkeit. Und das kannst du nicht vormachen den Leuten. Du kannst mal irgendwo auftauchen mit dem gepflegten Auto und dann machst du einen guten Eindruck. Aber wenn die dann irgendwann mitkriegen, der macht zwar einen gepflegten Eindruck und der ist intelligent und alles, aber der kann die Maschine nicht reparieren, dann kommst du nicht. Und so ist das im ganzen Leben. Und so ist das auch mit meinen Messern, mit meinem Schmuck oder mit allen kunsthandwerklich hergestellten Sachen von mir. Ich verkaufe an ein bestimmtes Publikum. Nicht jeder kauft bei mir und das ist auch nicht gewollt. Ich will auch nicht den Mainstream bedienen, ohne dass ich den Mainstream schlecht machen will. Aber ich war noch nie Mainstream und Mainstream ging mir immer ziemlich auf die Nerven. Sondern ich sage immer, man muss auch mal vorausschauend denken und mal was anderes machen. Und man muss auch die Erneuerung mitnehmen. Wenn jetzt zum Beispiel heute einer sagt, er ist ein traditioneller Handwerker und dann macht er in den sozialen Medien, sehen dann irgendwelche Leute, dass er mit einem Plasmaschneider was ausschneidet, dann sagen oft Leute, wo nichts auf der Pfanne haben, ja, das hat man früher aber nicht so gemacht. Da sage ich, ihr Volldeppen. Wenn man es früher gehabt hätte, hätte man es auch gemacht. Ich hatte früher als Monteur ein Wickschweißgerät. Damit habe ich die Edelstahltanks geschweißt, auch Hilfsrahmen und so. Das Ding hat über 100 Kilo gewogen. Und das musste ich irgendwo auf den Tank hochlupfen, ja. Müsst ihr euch vorstellen. Heute gibt es Schweißgeräte, die sind viel besser wie das, was ich hatte und wiegen nur noch 5 Kilo. Die kannst du mit dem kleinen Finger hochheben. Das ist doch super, dass das so ist. Man muss ja nicht immer an dem Alten festhalten. Ich mache schon noch traditionelles Handwerk. Ich mache eine reine Handarbeit, aber mit den Mitteln, die Technik heute zur Verfügung stellt. Ich habe eben einen Gasofen, weil es ein sehr hochwertiges Feuer ist. weil die Kohle meist gar nicht mehr aus Deutschland kommt, sondern aus anderen Ländern ziemlich verunreinigt ist und auch für die Atemwege nicht so gut ist. Du musst anheizen, du musst dranbleiben und du musst dabei bleiben, weil es natürlich auch gefährlich sein kann. Den Gasofen mache ich an, den mache ich aus. Das ist doch super, dass es sowas gibt. Wenn ich früher auf Märkte gegangen bin, habe ich ein Kohlefeuer dabei gehabt. Aber das war eben nur für Showzwecke und sowas. Daheim schmieden die meisten ja mit Gas, auch heute noch. Ja, man macht dann oft, es gibt schon noch die herkömmlichen Kohleschmiede, aber so, ich kenne ja wenige Vollzeitschmiede. Es gibt viele Schmieden, die machen mal was und so, aber die leben meist von anderen Sachen, von den großen Sachen, ja. Balkonbau, Garagentor und nebenbei haben sie noch ein bisschen Schmiede, ja, und haben ein paar Angestellte, die das noch ein bisschen machen. Aber ich bin ja einer, wo wirklich im Haupterwerb nur zu 100% vom Schmieden lebt. Ja, also ich mache das nicht ab und zu, sondern ich mache das jeden Tag Vollzeit. Und das ist schon was anderes. Wenn ich sage jetzt mein Leben von früher, ja, wenn ich von Paul Gönz erzähle, wenn ich vom Allgäu erzähle, von meiner Monteurstätigkeit, dann hat mich mein Leben zu dem gemacht, der ich heute bin. Als Jugendlicher war ich in der Truppe unterwegs, ja, und war trotzdem oft mein Gedanken schon woanders. Ich habe immer so viel im Kopf gehabt, was könnte ich machen, was kann ich in meinem Leben machen. Als ich mit dem Schmieden angefangen habe, habe ich viele Rückschläge gekriegt. Viele Rückschläge gekriegt, auf Märkten nichts verkauft, viel Lob erhalten, aber die Leute haben wenig gekauft, sind mit der Eistüte, mit einer Schleckeis an dir vorbei, verkaufst offene Sonntag am Kunsthandwerkermarkt mit der Discounter-Tüte bei dir vorbei. Du warst eigentlich nur Beiwerk, ja. Und ich weiß noch, ich habe oft mal Mutter angerufen und sage, ich weiß auch nicht, ich habe kaum was verkauft, ich mache das so gern und so. Ich weiß noch, andere Kollegen von mir, die waren abends im Kino gesessen und waren weg und so. Ich habe abends nach der Arbeit, habe ich angefeuert, habe ja noch mit Kohle geschmiedet, dann habe ich Schilder gemacht und Tiere geschmiedet und so weiter. Und das war einfach mein Leben, diese harte körperliche Arbeit. Und da habe ich viele Rückschläge erlitten und die haben jetzt ein Ding gemacht, der ich bin. Dass man einfach durchhält und zusammengerechnet wird immer am Schluss. Drum habe ich heute aber immer noch diese Sehnsucht in mir. Ich stehe so oft im Schmieden, bei mir in der Werkstatt. Ich habe eine ganz besondere Werkstatt. Ich umgebe mich praktisch mit den Sachen, die mir gefallen, um in eine gewisse Stimmung zu kommen. Das, was ich mache, kann ich in einer Betonwerkstatt, wo nichts an der Wand hängt, nicht machen. Sondern ich muss mich mit diesem Spirit umgeben, damit ich in diese Stimmung komme. Und dann gucke ich manchmal raus aus meiner Werkstatt und gucke direkt ins Grüne. Und da sehe ich die Natur, ja, und ich sehe hinten vielleicht die Vögel am Fliegen, ja, und ich sehe die Katzen durchlaufen und so weiter. Und das ist doch, und da denke ich mir, was bin ich eigentlich gesegnet, dass ich so einen Job machen darf? Und ich bin auch so stolz drauf, dass ich mir das selber erarbeitet habe. Und deswegen stehe ich schon felsenfest, ja, und stehe mit Stolz da und geballter Brust und lass mir schnell wenig was vormachen. Trotzdem bin ich mit mir immer am Hadern. Denke mir oft, ist das richtig, was du tust? Ja, ist das richtig, wie du mit jemandem umgegangen bist? Oder oft ist es ja so, dass ich ziemlich gerade heraus bin. Wenn ich jetzt merke, es ist jemand da, der ist politisch einer Meinung, die ich überhaupt nicht vertreten kann. Ob das jetzt gegen eine Minderheit geht oder was, dann bin ich schon ziemlich gerade heraus und denke ich mir oft, ist das überhaupt richtig? Oder muss ich das sein lassen? Und dann denke ich mir, nein, irgendwie ist schon richtig, weil ich finde immer, man hat immer eine Verantwortung. Und egal, was immer passiert, was so rumkommt, politisch und so weiter, möchte ich immer auf der richtigen Seite gestanden haben. Als Menschenfreund und auch als jemand, der mal gegen den Strom schwimmt. Gegen den Strom schwimmt und das macht mich aus. Mein Leben lang habe ich mich rechtfertigen müssen. Ob das für mein Aussehen ist, ob das für eine politische Haltung ist, ja, oder ich bin halt immer jemand, wo gerne hilft, ja, wo offen ist und wo auch mit sich hadert. Ich reflektiere, ich habe manchmal meine psychische Hänger, wo ich mir denke, boah, wie soll das so werden und so, hoffentlich läuft das Geschäft weiter, lasse ich mich manchmal so ein bisschen gehen. Aber durch meine Montagetätigkeit habe ich gelernt, mich selber wieder rauszuziehen und immer weiterzumachen. Denn Kopf in den Sand stecken hat noch nie was genutzt, ja. Macht es nur schlechter, dann fängt man irgendwann an, über andere zu schimpfen. Und wenn man anfängt, über andere zu schimpfen und nicht mehr bei sich selber gräbt, im Verborgenen, dann wird man eigentlich, in meinen Augen, wird man dann zur Lusche. Und so möchte ich nicht werden. Ich habe so in dieser Folge erzählt aus von Paul Gönz, ja, in diesem Ort, wo ich groß geworden bin. Ne? Ich sage immer die Perle in der Wetterau, ja, muss ich echt sagen. Ne? Das ist ein wirklich schöner Ort. Schöne Fachwerkhäuser, nette Menschen. Ja. Wir hatten tolle Nachbarn, muss ich sagen. Gegenüber war so ein Mann, hat da gewohnt, ich sage keinen Namen. War ein älteres Pärchen schon. Er hatte einen alten LKW, einen alten Mercedes-LKW. Ich weiß noch, der war grau. Er hat immer so einen grauen Kittel angehabt. Er hat sehr schlecht gehört und er hat halt Kies gefahren und so. Das war für mich so ein Inbegriff von einem Kerl. Ja. Wie das früher so war, so Haudegen.
die Haare schön zurückgekämmt. Der ein richtiger Kerl im LKW, stärkte aus, zu allen freundlich, hat auch ein schönes Auto gefahren und war schon eine Gestalt. Ja, und so wollte ich auch mal werden. Einer, wo die Leute sagen, oh, guck mal, das ist aber ein Handwerker. So wollte ich mal sein. Und das habe ich, glaube ich, geschafft. Ja? Wenn ich jetzt so gucke, kommen bei mir Leute in die Kurse aus allen Teilen Deutschlands. Von der Ostsee, von der Nordsee, aus Ostdeutschland, aus Südtirol, aus der Schweiz, aus Österreich kommen die Leute zu mir. Die hatten die Wahl im Internet. Es gibt auch andere Leute, die Schmiedekurse anbieten. Teilweise sind die auch preiswerter und so. Aber es gibt halt keinen, mit dem historische stehlen. Und da kommen die Leute zu mir. Das haben sie bewusst ausgewählt, zu mir zu kommen, zu mir, dem Blechern Alex. Und das erfüllt mich mit einer stolzen Brust. Da stehe ich da wie ein Fels und bin so stolz drauf, dass ich das erreicht habe und dass ich mir das ermöglicht habe und dass ich das auch machen konnte mit meiner Familie. Da bin ich wirklich sehr dankbar. Und ich weiß noch nie, ob das bis zu meiner Rente so läuft. Ich habe noch so viele Träume. Ich möchte unbedingt noch ein Buch schreiben, ja, über meine Jugenderlebnisse, über meine Montagen, über meine Schmiederei, die Märkte, die Kurse, die ganzen Leute, die ich kennenlerne, mit den Menschen, die ich zu tun habe, wo ich Materialien kaufe, die Berufssäger, die naturverbundenen Menschen und so. Ja, ich habe noch so viel vor in meinem Leben, das werde ich wahrscheinlich gar nicht alles schaffen. Aber ich gebe mir immer Mühe, so viel wie möglich zu schaffen. Und denkt immer daran, jeder ist seines Glückes Schmied und schüpft nicht auf andere, sondern grabt bei euch selber und schüpft nicht über andere, sondern kehrt vor der eigenen Haustür. Auf meiner Webseite www.messerschmiede.bayern, da könnt ihr viel über mich erfahren. Ne? Da könnt ihr über mich die Rubrik lesen, warum es Sinn macht, zu mir zu kommen, warum ich historische Stähle verwende. Ich bin ja kein Kriegsverherrlicher, sondern im Gegenteil. Ich arbeite gegen das Vergessen, dem Grauen, das einst daraus entsprang. Ich bin kein rechter Faschist, sondern genau das Gegenteil. Ich bin auch kein Linker, sondern ich bin ein Mensch mit gesundem Menschenverstand, der alle Menschen mag, egal welche Herkunft sie sind. Und wer mir mit Respekt begegnet, bekommt auch meinen Respekt, egal wer er ist und was er macht. Ob der Müllmann ist, Vorstandsvorsitzender oder was auch immer, Putzfrau, Kinderärzt, ist mir alles scheißegal. Wenn du nett zu mir bist, bin ich nett zu dir. Und ansonsten haben wir halt nichts miteinander zu tun. So einfach ist das. Eigentlich gesunder Menschenverstand. Ihr könnt auch direkt auf meinen Shop gehen, shop.messerschmiede.bayern. Da könnt ihr alles erwerben. Alles, was im Shop ist, könnt ihr bei mir erwerben. Fertige Küchenmesser, fertige Outdoor-Messer, besondere Messer für besondere Angelegenheiten, handgefertigten Schmuck. Und alles, was ihr von mir erwerben könnt über den Shop, ist immer eine reine Handarbeit. Und was ich mit meiner Händearbeit nicht herstellen kann, verlässt die Werkstatt nicht. Ich kaufe nichts im Handel außer Werkzeuge. Auch meine Pflegemittel und so stelle ich alles selber her, weil ich den Zwischenhandel nicht unterstützen will. Ich will immer die Menschen, die Hersteller selber die Materialien kaufen und nicht über die Zwischenhändler. Weil das ist kein richtig guter Handel. Das ist meist eine Abzockerei und deswegen kaufe ich nur bei Menschen persönlich. Über die sozialen Medien, in Facebook, ja, in Instagram und YouTube, unter der Blecherne Alex, könnt ihr viel über mich erfahren. Viele Videos, folgt mir auf den Kanälen, empfehlt mich weiter, teilt meine Videos und erzählt über mich. Denn ich bin wohl einer der besondersten Handwerker Europas. Ja? Und ich habe trotzdem es nötig, dass ihr über mich redet und dass ihr mich weiterempfehlt. Denn von Mund-zu-Mund-Propaganda kann ich alleine nicht leben. Deswegen brauche auch ich Werbung. Also, bis dahin, gehabt euch wohl. In der nächsten Folge, worum es darum geht, das weiß ich noch gar nicht. Lass mich jetzt mal überraschen. Wahrscheinlich auch erst am Montag, weil nächste Woche kommt mal mein Vater und meine Schwester zu Besuch. Weil die Eltern nicht haben Silberhochzeit. Wir sind da 25 Jahre verheiratet, musst du dir mal vorstellen. Ja, 25 Jahre sind wir verheiratet. Hätte ich ja früher nie gedacht, ja. Bin ich so stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Auch auf mich selber. Man darf ja auf sich selber auch stolz sein. Und auf die Elke bin ich stolz. Auf meine Kinder bin ich sowieso stolz. Habe ich noch 2 Hunde, 2 Katzen und bin ein richtig stolzer Kerl, dass ich das alles so habe. Und bin immer froh, dass ich, wenn ich gesund bleibe, habe ja auch schon so ein paar Schläge gehabt und so. Vom Bug, man sagt ja, im mittleren Alter kriegt man oft so einen Schlag vom Bug, den habe ich erhalten und das nehme ich mir alles zu Herzen und gucke immer, dass ich gesund bin und gebe trotzdem immer Vollgas, ne? Ich gebe immer alles für euch. Also, jetzt gehabt euch wohl, ich wünsche euch eine schöne Woche und freue mich auf den Kontakt mit euch. Euer Blechern Alex. Hier, macht's gut, gell? Ciao! Jo, wenn ihr das hört, dann habt ihr diese Folge zu Ende gehört und das freut mich außerordentlich. Bitte empfehlt mich weiter. Meine Webseite ist www.messerschmiede.bayern und auf den sozialen Medien findet ihr mich unter der Blecherne Alex. Bis dahin gilt immer ein- und ausatmen und bis zur nächsten Folge, nächsten Sonntag oder Montag. Euer Blecherne Alex. Ciao.